Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Sitzung Ästhetische Bildung und Bewegungserziehung. Und heute freue ich mich ganz außerordentlich, dass meine Kollegin Frauke Hess vom Musikpädagogischen Institut die Zeit gefunden hat, hier etwas über musikalische Bildung, Musikpädagogik, Ihnen zu vermitteln aus erster Hand. Das passt eigentlich sehr gut in den Kontext, wenn Sie sich vielleicht vorige Woche erinnern. Thema war da ja die Dimensionen ästhetischen Handelns und da hatten wir ja diverse Dinge vorgestellt, auch im Hinblick auch auf Umgangsmöglichkeiten im Unterricht. Und eine Sache hatte ich ja explizit ausgeklammert, das war das musikalische Handeln beziehungsweise auch der Umgang mit dem musikalischen Handeln eben in schulischen Zusammenhängen. Und an dieser Stelle wird eben meine Kollegin vom Musikpädagogischen Institut Ihnen heute etwas das Fach versuchen vertraut zu machen und etwas über musikalisches Handeln und den Umgang davon Ihnen vermitteln. Und wie gesagt, Musik geht Sie alle an. Auch Sie alle haben natürlich die Aufgabe, mit den Kindern sich irgendwie musikalisch zu verhandeln, auch wenn Sie das Fach jetzt gar nicht studieren. Und ich freue mich jetzt auf den Vortrag. Danke.
Ja, ich begrüße Sie auch recht herzlich. Herr Brenner hat es schon gesagt, mein Name ist Frauke Hess vom Institut für Musik der Uni Kassel. Herr Brenner bat mich, Ihnen einen kleinen Einblick in das Fach, in die fachdidaktische Diskussion zu geben. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil ja, wir in einer Veranstaltung hier nicht ein Studium nachholen können oder ersetzen können, das ist ganz klar. Deswegen habe ich mich gefragt, was ist jetzt sinnvoll für Sie und habe mich entschieden, relativ praktisch vorzugehen, Ihnen also typische Lernfelder des Musikunterrichts in der Grundschule zu zeigen, mit Ihnen ein paar kleine Übungen auch zu machen. Und zwar aus folgendem Grund. Sie wissen das vielleicht, dass Musiklehrerinnen und Lehrer gerade in der Grundschule recht selten sind. 80% des Unterrichts, so hat eine Erhebung ergeben, werden fachfremd unterrichtet. Damit können Sie sich ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie als Klassenlehrerin oder als Klassenlehrer auch Musikunterricht erteilen müssen. Das gilt vor allem für die erste und zweite Klasse. Denn da ist das Klassenlehrerprinzip ja noch das Vorherrschende. Im dritten, vierten fängt das an, ein bisschen fachspezifischer zu werden. Das heißt, so in wesentlichen Punkten sollte man ungefähr orientiert sein über Felder, die man behandeln kann im Musikunterricht. Vielleicht über Vorstellungen des Musikunterrichts aktuell. Und sich selbst auch fragen, was kann ich, wo fühle ich mich unsicher, wo kann ich mir vielleicht auch Hilfe holen, je nachdem. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ja, man kann sich ja zunächst fragen, was ist überhaupt Musik? Naheliegend ist die Antwort, das ist irgendwie das Gesamtvolumen von Musikstücken, von Liedern, von komponierten Werken, die es gibt. Das ist eine Form der Definition, aber nicht die, die wir versuchen in der Musikpädagogik weiterzuführen, sondern wir verstehen Musik als eine kulturelle und auch als eine soziale Praxis. Das heißt, alles, was Sie tun, was in irgendeiner Form mit Musik zu tun hat, ist das, was den Musikunterricht betrifft. Also ob Sie in die Disco gehen, ob Sie ins Konzert gehen, ob Sie Musik hören, ob Sie Musik komponieren, was auch immer. Es ist eingebunden in kulturelle Zusammenhänge und auch in soziale Zusammenhänge und Kontexte. Also je nach Kultur, das ist ganz klar, hören wir und machen wir auch unterschiedliche Arten von Musik. Dann die Frage, was ist musikalische Bildung? Da könnte man jetzt ein ganzes Semester mit verbringen. Sie haben da schon Bildungsvorstellungen von Herrn Brenne gehört aus dem ästhetischen Bereich. Da gibt es große Schnittmengen. Ich möchte das nur auf eine kleine Formel bringen. Musikalische Bildung zielt ab auf verständige Musikpraxis. Das heißt, es zielt darauf ab, dass jeder Mensch sich in seiner Umwelt, sozialen Umwelt und in seiner Kultur orientieren kann. Also mündig wählen kann zwischen unterschiedlichen Angeboten, auch Möglichkeiten kennenlernt, sich auszudrücken, Welt wahrzunehmen, die man vielleicht nicht unbedingt in seinem Alltagsumfeld mitbekommt. Also verständige Musikpraxis. So, und jetzt versuche ich konkreter zu werden. Was heißt das denn jetzt konkret im Musikunterricht? Was kann man da machen? In welchen Bereichen kann man in der Grundschule mit Kindern arbeiten? Dazu erstmal die Leitfrage, welche Umgangsweisen mit Musik gibt es? Wenn Sie jetzt überlegen, was kann man alles mit Musik machen, werden Sie, denke ich, auf die gleiche Systematik kommen, vielleicht mit anderen Begriffen. Man kann, sieht das da auch so aus? Das liegt an der falschen Schrift. Gut, ich sage Ihnen, was hier steht und verbessere das hinterher. Also, man kann Musik produzieren, steht da oben. Sie haben ja zum Glück die Bildchen. Also Sie können selbst Musik schreiben, komponieren. Man kann Musik reproduzieren, das heißt, Sie können fertige Musik nachspielen, komponierte Musik oder gehörte Musik nachspielen. Hier steht Musik rezipieren, also Musik hören. Sie können über Musik reflektieren, das heißt nachdenken über Musik. Welche Funktion hat Musik, wie ist sie gebaut? All solche Fragen würden in den Bereich der Reflexion gehören. Und hier steht, Musik in andere Ausdrucksbereiche transformieren. Also Sie können tanzen zur Musik, Sie können Musik umsetzen in Bilder, umsetzen in Szenen und so weiter. Das sind 5 Umgangsweisen mit Musik, wie die Musikpädagogik oder besser gesagt die Musikdidaktik sie nutzt. Und dahinter steht die Überzeugung, dass alle 5 Verhaltensweisen im Musikunterricht eine Rolle spielen sollten. Also ich sage nochmal, hier steht Musik produzieren, Musik reproduzieren, Musik rezipieren, über Musik reflektieren, Musik in andere Ausdrucksbereiche transformieren. Gut, also Credo, all diese Umgangsweisen sollten im Musikunterricht, in einem guten Musikunterricht eine Rolle spielen. Sie sollte nicht nur hören oder nicht nur Musik machen, sondern möglichst alle Umgangsweisen berücksichtigen. Das heißt, es gibt eben verschiedene Kompetenzen, um die es im Musikunterricht geht. Also Kompetenzbereiche, damit meine ich, was sollen Schülerinnen und Schüler eigentlich in ihrer Schulzeit lernen? Die Kompetenzen, die sie erhalten sollen, die sie vermitteln im Unterricht, liegen auf 3 Ebenen im Musikunterricht. Das ist einerseits die Wahrnehmung, also die auditive Wahrnehmung von Welt, dort Kompetenzen zu erreichen, eigene Ausdruckskompetenzen, sich selbst musikalisch über Klang ausdrucken zu können und Gestaltungskompetenzen, das heißt musikalisches Material oder Klangmaterial unter auch ästhetischen Prämissen zu gestalten. Das sind die Zielbereiche, auf die der Musikunterricht ganz grob abhebt. Ja, und um es jetzt ganz pragmatisch zu machen, überführe ich das in 3 Lernfelder und diese 3 Lernfelder schauen wir uns dann im Einzelnen an. Also Lernfelder des Musikunterrichts, das heißt im Grunde genommen die Bereiche, innerhalb derer Sie sich bewegen im Unterricht, ist einmal das Musikmachen, dann das Musikhören und als letztes das über die Musik nachdenken. Dabei gilt ganz wichtig, das was hier unten steht, aber das ist so ja auch blöd, musiktheoretisches Wissen, also Notenlehre, Formen, Stile, Epochen oder sowas, ist kein eigener Lernbereich, sondern dient immer nur dem musikbezogenen Handeln. Edwin Gordon, ein amerikanischer Musikpädagoge, hat das mal formuliert mit dem Schlagwort Sound before Sign. Und das ist ganz wichtig. Im Musikunterricht, 3., 4. Klasse, steht in vielen Rahmenplänen sowas drin wie Noten, Werte, Tonhöhen kennenlernen. Der schrecklichste Musikunterricht, und das gilt für die Grundschule genauso wie für die Sekundarstufe, ist der, der irgendwie was an die Tafel malt, erzählt, das ist ein C und das ist Dur und das ist Moll und versucht den Kindern das beizubringen, ohne dass sie überhaupt eine Vorstellung von dem akustischen Phänomen haben, das dahinter steht. Also ich glaube, dass dieser knappe Satz, Sound before Sign, ganz gut auf den Punkt bringt, was tatsächlich Leitlinie eines jeden Musikunterrichts sein sollte. Sprechen Sie nicht über Dinge, die überhaupt noch nie gehört worden sind. Die Phänomene müssen erkannt worden sein und damit muss man in Verbindung gekommen sein als Kind und dann kann man sie bezeichnen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber führen Sie keine Zeichen ein, ohne dass die Phänomene als solche bekannt sind. Gut, dann kommen wir jetzt zu den unterschiedlichen Lernbereichen. Ich versuche nochmal, ob die Darstellung jetzt nicht doch geht. Hier geht's. Musik machen, da gibt es vor allem 3 Bereiche. Ich verkürze das jetzt immer sehr und dann nehme ich vor allem die Bereiche raus, von denen ich denke, dass man auch fachfremd arbeiten kann. Also Musik machen ist einerseits der große Bereich des Singens und der Stimme. Dann könnte man sagen Einsatz von Körperinstrumenten. Und der 3. Bereich wäre eben das Spielen mit Instrumenten, das Musizieren, das Musikmachen. Ich möchte mich jetzt dem Singen zuwenden, denn das ist natürlich ein Bereich, um den Sie nicht herumkommen und mit dem Sie sich beschäftigen müssen, auch in Ihrem Studium sollten Sie gucken, dass Sie da vielleicht mal in den Chor gehen oder sich auch Anregungen holen. Denn im 1. und 2. Schuljahr nicht zu singen, ist wirklich undenkbar. Jetzt geht es wieder nicht. Stimmpflege, Lieder, Artikulation und Klangspiele, Improvisation, das sind die Bereiche, in denen es geht um das im Singen. Jetzt soll es um die Stimmpflege gehen und ich hoffe, dass das funktioniert. Was Sie hier sehen, ist der Stimmumfang von Kindern, so wie, wie er idealtypisch bestimmt wird von Musikpsychologen oder Musikphysiologen. Auch wenn Sie jetzt keine Noten lesen können, kriegen Sie vielleicht schon mal eine Vorstellung, was so grundsätzlich passiert. Das Rote ist ungefähr der Bereich 1 bis 3 Jahre, dann das blau-lila-farbene 3 bis 6 Jahre, das Grüne ist ungefähr der Stimmumfang, den ein Kind hat, wenn er in die Schule, wenn es in die Schule kommt. Was auffällt, ist natürlich die Vergrößerung des Stimmumfangs in beide Richtungen, nach oben und nach unten. Das ist eine idealtypische Beschreibung. Da gibt es auch Streit drum, ob das jetzt genau so ist oder ein Ton tiefer oder höher oder wie auch immer. Und man muss sagen, es verändert sich. In den letzten Jahrzehnten hat es sich sehr deutlich verändert, wie Kinderstimme zumindest genutzt wird. Ja, um da jetzt mal eine Vorstellung zu bekommen und genau das zu machen, was ich gerade gesagt habe, Sound before Sign, obwohl ich Ihnen jetzt zuerst die Zeichen gezeigt habe, möchte ich einfach mit Ihnen zusammen gerne mal eine Tonleiter singen. Wir fangen noch ein bisschen tiefer an, als man eigentlich denkt, dass der Stimmumfang von Kindern ist, und singen dann einfach mal eine Tonleiter hoch. Das geht sehr hoch. Also wenn, auch für die, die jetzt keine Noten lesen können, das ist ein kleines F, nennt man das. Das ist unter dem bekannten eingestrichenen C. Und das geht hoch bis zum A. Ups. Also hier oben geht es hoch bis zum 2 gestrichenen A und dann das gleiche wieder runter. Das kann man jetzt nicht einfach so singen, vor allem nicht, wenn man ungeübt ist, und schön muss es und wird es auch nicht unbedingt klingen. Was ich Ihnen jetzt vorschlage, zu summen, ganz ohne Druck. Ich habe erstmal den tiefsten Ton, der ist wirklich ziemlich tief, habe ich als langen Ton, damit wir den uns erstmal einmal anhören und dann geht's los. Sie müssen nicht laut singen, summen Sie für sich selbst, um das einfach mal rauszukriegen. Ab wo wären Sie so nett, mir zuzuhören? Um einfach für sich selbst mal rauszukriegen, wo wird es für Sie eigentlich schwierig? Wo ist denn Ihr Bereich, in dem Sie sich wohlfühlen? Und ich habe hier unten drunter geschrieben, Achtung, Registerwechsel. Da können wir hinterher auch nochmal drüber reden. Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme. Sie werden merken, irgendwann gibt es so einen Punkt, da kommen Sie mit der Einstellung, von der Sie von unten kommen, also einfach der Einstellung im Kehlkopf oder im ganzen Stimmapparat, kommen Sie nicht mehr weiter. Und man geht dann in die sogenannte Kopfstimme. Da singt man mit weniger Druck. Wir probieren es jetzt einfach mal. Jeder einfach für sich, es ist völlig egal, wie es klingt. Hören Sie auf sich, nicht auf Ihre Nachbarin. Versuchen Sie für sich selbst das mal nachzuvollziehen. Ich zeige dabei auch auf die Töne, damit Sie ungefähr wissen, wo wir sind. Wie gesagt, das erste F ist ein bisschen länger, damit man sich erstmal einhört, und dann geht's langsam los. Also nur sehr tief. Machen das Gleiche nochmal, jetzt machen Sie es mal auf Mo, ganz locker, auch leise. Leise und nur auf sich selbst konzentrieren und achten Sie nochmal drauf, wo fängt eigentlich dieser Wechsel an, dass Sie einen Registerwechsel vollziehen müssen, und wie weit würden Sie sagen, möchten Sie eigentlich selbst noch gerne singen, und wann, ab wo wird es für Sie schwierig? Das gilt unten ja genauso. Okay, also ganz leise einfach Mo. Ja, möchte sich mal jemand outen? Wo ist, würden Sie sagen, ist so Ihr Stimmumfang, also in dem Sie sich wohlfühlen? Also, Sie können es einfach jetzt beschreiben hier mit den Farben ungefähr. Bitte.
Ich würde sagen, vom ersten Ton bis zum C.
Bis dahin.
Ja.
Mhm. Das hieße, Sie hätten noch nicht mal den Stimmumfang, den eigentlich ein 3-jähriges Kind schon haben muss. Das ist jetzt aber gar nicht. Das ist aber jetzt ja gar nicht so, dass mit zunehmendem Alter sich das immer mehr erweitert. Im Gegenteil, es schränkt sich wieder ein. Also Kinderstimmen haben eine Höhe, die wir später nicht mehr haben. Das muss man aber wissen und sich klar machen. Kinder haben einen wesentlich größeren Kopf im Vergleich zum Rumpf. Deswegen sind die Stimmverhältnisse anders. Die Proportionen bei Kindern sind anders. Gut, also sie kommen so tief, kommen aber nicht so hoch, wie man eigentlich denken sollte, dass man kommen sollte, wenn man mit Kindern singt. Relativ typisch. Wie ist es bei anderen, vielleicht mal bei einer Frau?
Also ich komme jetzt bis zu dem letzten im roten Kasten.
Bis dahin? Das ist ein D. Und unten wahrscheinlich so irgendwie, ne? So den ersten, zweiten nicht so gut. Mhm. Wer hat denn das Gefühl, dass er den grünen eigentlich auch noch ganz gut den grünen Bereich singen kann? Ist für uns auch schon sehr hoch, dass so eine Sopranlage im Chor, da braucht man viel Training zu. Es ist jetzt auch nicht der Bereich, in dem man wirklich singt in der Grundschule. Aber wichtig ist, dass man auch nicht zu tief singt. Ich zeige Ihnen gleich mal einen Film dazu mit Kindern. Ich möchte Ihnen aber jetzt vorher nochmal zeigen, physiologisch machbar ist das, was ich Ihnen unten, also unten steht jetzt das, was ich Ihnen gerade schon mal gezeigt habe. Und oben ist das, was eigentlich so eher dem entspricht, wie Kinder ihre Stimme nutzen. Und genau wie bei Ihnen, so C ist ungefähr die Grenze bei den meisten von uns, die nicht sehr, sehr singen gewohnt sind, wo man anfängt, irgendwie rumzueiern oder nicht mehr weiß, wie man mit seiner Stimme umgehen soll. Das hat natürlich eine Folge. Wenn man immer so tief singt und Kindern das auch von Anfang an beibringt, dann nutzen die ihre Stimme gar nicht mehr in den vollen Möglichkeiten. Das hat auch Auswirkungen auf den gesamten Stimmklang, auf die Stimmphysiologie. Das heißt jetzt nicht, dass sie alle die größten Soprane werden müssen und in dem obersten Bereich rumsingen müssen. Aber was schon notwendig ist, sich klarzumachen, dass ich auch nicht immer nur hier unten in dem Bereich rumsingen kann, sondern dass man Lieder so wählen sollte, dass sie am besten so ungefähr in der eingestrichenen Oktave, das heißt also von diesem C bis zu diesem C und ein bisschen drüber hinaus, wählen sollte. Viele, viele Lieder, auch in Liederbüchern, sind zu tief und man selbst neigt dazu, zu tief zu singen. Das ist für Kinder ganz schwierig. Also das ist so eine Grundmaxime, die beim Singen auf jeden Fall berücksichtigt werden soll. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein kleines Filmchen. Hier sind drei Jungen, erste Schuljahr. Und das ist, was Sie jetzt hier sehen, ist Stimmdiagnostik. Also ein Musiklehrer will einfach mal gucken, wie können die mit ihrer Stimme umgehen, was haben die für einen Stimmumfang. Und Sie sehen, sobald die anfangen, spielerisch mit ihrer Stimme umzugehen, nutzen die Höhe auch. Also bei so Spielen wie Rakete oder so. Die ist eigentlich da, diese hohe Kopfstimme. Da singt man mit relativ wenig Druck und nicht nur aus den Brustresonanzen. Die ist da, aber die wird wenig genutzt. Und durch so spielerische Zugänge kann man auch als nicht ausgebildete Musiklehrerin oder Musiklehrer durchaus in diesem Bereich was für die Stimme tun. Ich zeige es Ihnen einfach mal. Gucken Sie erstmal rein. Noch ein Stückchen weiter. Das, was er jetzt gesungen hat, Johnny, war am Schluss A-Dur. Das geht von hier, diesem A, bis hoch zu dem E. Also schon ziemlich hoch, aber Sie sehen, dass die Stimme das eigentlich problemlos von ihm mitmacht, wenn er nicht brüllt und drückt oder so. Also dass der Umfang eigentlich da ist bei Kindern. So, jetzt kommen wir ein Stückchen weiter.
Feuerwerk, Raketen von
Christian singt. Diese Raketenübung, Sie können sich auch vorstellen, man macht das mit einer Biene oder einer Fliege. Also wenn Sie von oben kommen, dann haben Sie nie den Druck, Sie singen schon mit der Kopfstimme. Das passiert auch hier und man erschließt dieses Register, was wir beim Sprechen überhaupt nicht mehr nutzen. Und auch durch Vorbilder aus der Popmusik neigen wir dazu, nur noch mit der Bruststimme zu singen. Jungen sowieso, weil das andere nicht dem männlichen Klang ideal entspricht. Also es sind einfach Übungen, wenn man sowas macht, fliegende Dinge, alles, was von oben nach unten sich bewegt, dann kann man auch die Kopfstimme ein bisschen nutzen. Und Sie sehen bei allen drei Jungen, dass sie recht hoch kommen. Was Sie jetzt gemacht haben, das ist ganz typisch. Die wissen manchmal, wenn Männer Ihnen vorsingen, nicht in welcher Lage Sie singen sollen. Also weil man dann entweder versucht, die Stimmlage des Mannes genau zu treffen, dann singen Kinder eine Oktave zu tief. Oder sie gehen sogar noch eine Oktave höher, weil sie es nicht richtig einschätzen können. Also das ist der Vorteil bei Frauen, dass wir die gleiche Stimmlage wie Kinder haben und Männer immer eine Oktave tiefer singen. Da muss man auch darauf achten, dass die Kinder eine Oktave höher singen. Was sie gerade gemacht haben, war D-Dur zu singen und dann haben die den Ton umfangen. Also das war jetzt hoch bis zum A. Sie haben gesehen, wie schwierig das für uns ist. Gut, das ist ein Riesenthema, Kinderstimmbildung. Das kann man jetzt hier natürlich nicht betreiben. Soll einfach nur ein Appell sein, daran zu denken, zu gucken, in welcher Lage singe ich, sich selbst ein bisschen in die Richtung auch zu schulen. Und durchaus mal mit so Stimmspielen auch die hohe, die Kopfstimme zu aktivieren bei Kindern. Ja, Einsatz von Körperinstrumenten ist so ein anderer Bereich, den Sie gerade in den ersten beiden Klassen, ach in der ganzen Schulzeit ständig nutzen, aber den man auch gut nutzen kann in anderen Fächern, Bewegungsspiele, Koordination, aber auch natürlich zur musikalischen Bildung. Körperinstrumente, können Sie damit was anfangen, was das ist? Hat jemand eine Idee? Ein Körperinstrument?
Vielleicht Stampfen oder Klatschen oder sowas?
Genau. Klatschen, Stampfen, fällt dir noch was ein? Genau. Genau. Mit dem Mund kann man Vocashion, kann man zum Beispiel auch so wunderbar, das kennen Sie auch so aus dem Beatboxing, kann man Schlagzeug nachmachen oder sowas, auf die Schenkel patschen und so, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe hier mal ein paar aufgeführt. Klatschen, patschen, schnipsen, stampfen, Hände reiben, Vocashion, das, was Sie gerade beschrieben haben. Und da würde ich gerne mit Ihnen auch was ausprobieren, um zu zeigen, dass auch das relativ leicht machbar ist. Wir fangen einfach mal an. Alle zusammen stellen sich mal hin, dass Sie ein bisschen Bewegungsfreiheit haben. Geht das so halbwegs? Das ist eng in den Reihen wahrscheinlich, aber okay. Nur damit Sie so ein bisschen auch nochmal die Schwerpunkte mit in die Füße nehmen können. Also einfach mal so links, rechts. Okay, wir machen es viermal. Viermal Brust, klatschen, reiben, reiben. Dann machen wir Brust, schnipsen, klatschen, viermal, reiben, reiben, reiben. Okay, es tut schon ein bisschen weh. Das Ganze muss jetzt natürlich viel schneller gehen. Und dazu machen wir noch einen kleinen Ostinato. Ostinato ist etwas, was sich immer wiederholt. Das läuft die ganze Zeit durch. Und der ist ganz einfach. Der geht noch. Und das macht Herr Brenner die ganze Zeit. Dankeschön. Okay, soweit am Anfang. Also das ist jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Sie können sich vorstellen, mit vielen anderen Gesten dazu kriegt man schöne Rhythmen zusammen. Das klingt gut. Und wenn man dann nach und nach Instrumente hinzunimmt, hat man ganz schnell einen stabilen Rhythmus, über den man ja auch noch singen kann. Das leistet viel zur Koordination, zur rhythmischen Erziehung. Wenn Sie sowas haben, wie wir jetzt gerade gemacht haben, ist es auch kein Problem, dann in dem vierten Schuljahr irgendwann die Notenwerte darüber zu schreiben, das zu ersetzen, und implizit lernt man dann diese Zeichen mit. Das kann man für ganz, ganz viel nutzen. Sie können Rechenspiele machen, also dass man sich irgendwie einigt. Für Zahlen gibt es bestimmte Klänge und da muss man da die Zahlen erkennen und die addieren oder sonstiges. All das, also neben Koordination, geht natürlich auch darum, zuzuhören, das zu verändern, gemeinsam was zu machen, Klänge zu verbessern, zu präzisieren. Also wie klingt denn das hier gut? Was kann ich hier alles machen? Auch mein Klatschen ist so anders als so oder so, und auch das Reiben. Also da auch eine Vorstellung zu bekommen von Klangqualitäten. Also das ist was, was Sie auch als nicht ausgebildete Musiklehrerinnen und Musiklehrer auf jeden Fall einsetzen können. Und Materialien gibt es wirklich reichlich in dem Bereich. Ja, ein anderer Bereich, Musik hören, Hörschulung, Wahrnehmungssensibilisieren. Auf der einen Seite ist ein großer Bereich. Und der andere Bereich, Hören von komponierter Musik. Hörschulung, Wahrnehmungssensibilisierung, darum möchte ich mich jetzt zuerst nochmal kümmern. Was meint das? Also wir haben, was wir alle wissen, verschiedene Sinne. Wir haben die Augen, die wir sehr häufig benutzen, die wir aber auch schließen können. Das können wir bei den Augen nicht, bei den Ohren nicht. Da haben wir keine Verschlussmöglichkeiten. Also das muss man sich mal klar machen, die Ohren sind immer beteiligt. Die Ohren sind das Organ, das als erstes auch schon vor der Geburt, während der Schwangerschaft ausgeprägt ist. Also das Kind hört schon im vierten, fünften Monat der Schwangerschaft. Das Ohr ist also ein Organ, was ganz, ganz viel kann, ganz viel leisten muss, mit dem wir auch nicht immer sorgfältig umgehen. Auch das ist Aufgabe des Musikunterrichts in dem Bereich, was zur Klangökologie beizutragen. Aber wir sind uns auch gar nicht bewusst, welche Leistungen das Ohr hat und dass man die auch sehr gut verfeinern und verändern kann. Auch dazu gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu üben. Zum Beispiel fokussieren auf den Hörsinn wären so Sachen wie, sie machen die Augen zu, alle Kinder machen die Augen zu, legen Köpfe auf den Tisch und man lässt irgendwas durch den Raum rollen, Ball oder sowas, und versucht einfach mal zu hören, wohin rollt der. Also das ist, wir haben da unglaubliche Fähigkeiten, was wir gar nicht glauben, dass das Ohr auch richtungshören kann, dass es ganz genau bestimmen kann, wo ist was, auch ganz leise Klänge wahrnimmt. Ja, das wäre das Richtungshören dann. Aber auch Klangqualitäten wahrzunehmen und zu beschreiben, auch da haben wir eine unglaubliche Leistung, das Kindern mal deutlich zu machen, das ist oft ganz, ganz überraschend. Vielleicht machen wir dazu auch mal, ja, das schaffen wir noch mal, eine kurze Übung. Wenn Sie drei einfach mal nach vorne kommen, Sie müssen nichts Schlimmes machen, die anderen haben das Problem, nicht Sie. Also jetzt geht es mal darum, Klangqualitäten wahrzunehmen, zu beschreiben, wenn das jetzt auch nur innerlich passiert, und zwar im Kontext mit Stimmen. Ich weiß nicht, kennen Sie sich gut untereinander? Nicht alle, ne? Gut, so eher nur vom Sehen, das ist gut. Es geht jetzt bei Ihnen, es geht darum, dass Sie die drei Kommilitoninnen an ihrer Stimme erkennen. Die sagen jetzt gleich einfach einmal ihren Namen, alle.
Das wird nicht peinlich.
Ja, ihren Namen sagen, hey, ist ja nicht so peinlich, oder? Sie sagen ihren Namen und danach sagen sie einfach nur noch den Satz, erkennst du mich? Und die anderen schließen mal alle die Augen, legen sie ruhig den Tisch auf den Kopf, auch jetzt schon, andersrum den Kopf auf den Tisch, obwohl hier kann man es auch so machen. Also den Kopf auf den Tisch legen ruhig oder in die Hände stützen. Auf jeden Fall Augen zumachen alle. So, und jetzt hören wir uns erstmal die Namen an.
Sarah, Eileen,
Madeleine.
Und noch einmal den Namen.
Sarah, Eileen, Madeleine.
So, und jetzt mal, wie viel Augen zulassen? Wie viele sprechen den Satz?
Erkennst du mich?
Nein, nochmal.
Erkennst du mich?
Okay, zwei war richtig. Danke, das reicht einfach mal so als Beispiel. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Was hier ja deutlich wird, dass wir in der Lage sind, Klangfarben ganz gut zu unterscheiden, relativ schnell sogar. Und das ist ja was fürs Musikhören wichtig ist. Instrumente zu hören und auseinander, also zu unterscheiden, das funktioniert auch nur deswegen, weil wir diese Fähigkeit haben. Und überhaupt, das ist ja auch nicht selbstverständlich bei komponierter Musik, bleiben wir mal in dem Bereich der Klassik, haben sie oft Begleitung und Melodien darüber. Man könnte jetzt ja sagen, es erklingt einfach eine große Anzahl von Tönen gleichzeitig, immer andere Töne nacheinander. Und dennoch hören wir irgendwie horizontal eine Melodie. Das liegt daran, dass wir in der Lage sind, Klangfarben zu unterscheiden, bestimmte Töne zu einem Gesamtphänomen zusammenzuhören. Genauso wie wir das beim Sehen auch tun. Wenn Sie da auf das Plakat schauen, dann sehen Sie sofort, dass da ein roter Balken drüber ist. Sie nehmen jetzt nicht einzelne Punkte wahr, Sie erkennen Buchstaben und erkennen auch Wörter. Und genauso sind wir auch beim Musikhören zum Gestaltwahrnehmen in der Lage. Aber je ferner die Musik uns ist, desto schwieriger wird das. Und das muss man üben, das muss man mit Kindern auch üben. Und das Hören ist das eine, das Beschreiben ist das andere. Auch das gehört dazu, zu beschreiben, was höre ich. Ich möchte noch auf das Hören von komponierter Musik eingehen. Ein paar Minuten haben wir noch. Was da wichtig ist, wenn Sie Musik hören mit Kindern, erstmal hören Sie die Musik nur, wenn niemand mehr spricht. Ganz wichtig. Also machen Sie nicht die Musik an, während alle plappern. Musik hören sollte eine Tätigkeit sein, die sich auf das Musikhören konzentriert. Die Musikpädagogik geht mittlerweile von einem offenen Musikbegriff aus. Also man sagt nicht irgendwie, also wir beschäftigen uns nur mit Kunstwerken, was immer das sein mag. Wer will das auch definieren? Man sagt auch nicht, wir beschäftigen uns nur mit kleinen Stücken für kleine Kinder oder Kinderlieder. Sondern die Idee ist grundsätzlich, alle Stile der Musik, alle Formen der Musik zu berücksichtigen. Nur der Zugang muss adäquat sein. Der Zugang muss kindgerecht sein und nicht Musik an sich ist kindgerecht oder nicht kindgerecht. Jede Musik kann Gegenstand des Musikunterrichts sein. Weiterhin ist wichtig, ich habe hier hingeschrieben, Ergebnisse der Präferenzforschung berücksichtigen. Also es gibt ganz viele Versuche mit Kindern und bis vor wenigen Jahren ist man davon ausgegangen, dass sich Musikgeschmack erst so im vierten, fünften Schuljahr ausbildet. Dass Kinder bis dahin, man sprach von Offenohrigkeit, also offenohrig sind und alles gerne hören. Also dass sie mit Kindern in der Grundschule deswegen auch vor allem unbekannte Musik hören sollten, weil sie noch viel offener dafür sind, dass man das nutzt. Wir haben mittlerweile in der Forschung gesehen, dass sich das verschiebt, dass schon so im dritten Schuljahr spätestens sowas wie eine Geschmacksbildung stattfindet, Präferenzen für bestimmte Musik, dass es da schon schwer wird mit klassischer Musik, mit außereuropäischer Musik, mit avantgardistischer Musik, dass viele Schülerinnen und Schüler die nicht mehr gerne hören wollen. Anders ist es allerdings beim Musikmachen. Da zeigt die Forschung, dass Kinder dazu da sehr lang in der ganzen Grundschulzeit auf jeden Fall noch bereit sind, auch Musik zu machen, die eher in dem Bereich der Kindermusik, pädagogischen Musik fällt. Dazu sind sie eher noch bereit als beim Hören. Und das muss man berücksichtigen. Also auch Popmusik ist ein Gegenstand des Unterrichts in der Grundschule. Ich habe mal versucht, ganz kurz aufzuschreiben, was sind denn aber die Ziele, wenn ich mich mit komponierter Musik beschäftige. Da ist zum einen das, was wir gerade auch schon so ein bisschen angefangen haben mit den Stimmen, einfach mal die eigene Wahrnehmung beschreiben zu können, verbal zu sagen, was habe ich überhaupt gehört. Und aber auch diese Wahrnehmung in andere Ausdrucksbereiche zu übersetzen, also zum Beispiel durch Malen, durch szenische Inszenierung, durch Bewegung, dass man einfach versucht, das, was man wahrnimmt, umzusetzen. Dann geht es natürlich auch darum, musikalische Merkmale beschreiben zu können. Es geht auch um Fachausdrücke und Fachtermini. Das geht natürlich jetzt schon mehr in den Bereich des Fachunterrichts, der dann auch noch von Fachkräften unterrichtet wird. Da geht es um einzelne Parameter, formale Gestaltung, Kontrast, Wiederholung, Dinge, die man ja auch aus der bildenden Kunst kennt, die zu benennen und wahrzunehmen. Und natürlich geht es auch, und das auch schon in der Grundschule, um Entstehungskontexte, Epochenspezifika, Umfeld der Komponisten, warum schreibt jemand zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Musik oder heute, warum gibt es verschiedene Musikarten. Aber hier sind wir schon ein bisschen stärker im Bereich des Fachunterrichts. Um das nochmal zu unterscheiden, könnte man drei Formen der Analyse benennen, also die eigene Wahrnehmung erstmal zu beschreiben. Das ist die sogenannte Wirkungsanalyse. Ich beschreibe mit unterschiedlichen Mitteln, wie Musik wirkt. Ich kann aber auch das Objekt beschreiben. Dann würde man eher von einer Strukturanalyse sprechen. Oder ich kann den Kontext, in dem ein Werk entstanden ist, beschreiben. Dann könnte man das unter dem Begriff der Kontextanalyse fassen. Auch hier, wie gerade am Anfang mit den fünf Umgangsweisen, gilt, dass man alles im Unterricht behandeln sollte, sich nicht nur auf eins beschränken sollte. So, das Letzte, über Musik nachdenken, das reiße ich jetzt nur noch ganz kurz an. Ich habe am Anfang gesagt, Musik ist eben nicht eine Ansammlung von Werken, sondern Musik ist soziale und kulturelle Praxis. Das heißt, Musik wird funktionalisiert, in der Werbung sehr beliebtes Thema, aber auch in vielen anderen Kontexten. Und da mit Kindern drüber zu sprechen, ist sicherlich auch ganz wichtig, das mal wahrzunehmen. Wichtig ist auch, die Musik zu bewerten, also tatsächlich so weit zu kommen, zu sagen, gefällt mir, aber auch warum. Das ist für Kinder, aber nicht nur für Kinder, ganz, ganz schwer zu sagen, warum ist das eigentlich die Musik, die sie am besten finden. Also die häufigste Begründung ist dann, weil sie cool ist. Aber was heißt eigentlich cool? Was versteckt sich dahinter? Und da geht das auch Hand in Hand mit dieser Funktionalisierung von Musik, weil Musik eben mehr ist als nur das Erklingende. Dahinter steht auch eine bestimmte Welt und bestimmte Identifikationsangebote. Und ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet der Musikpädagogik ist Toleranz gegenüber fremder Musik, gegenüber Musik, die andere gut finden, die ich nicht gut finde. Also die ganze interkulturelle Musikerziehung ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Durchs Musikmachen, aber auch durchs Musikhören, also von Musik, die den Kindern weitgehend fremd ist. Gut, das wäre der dritte Lernbereich. Sie erinnern sich vielleicht, ich hatte die drei Bereiche Musik machen, Musik hören, über Musik nachdenken. Das sind eben diese Lernbereiche, in denen sich der Musikunterricht bewegen sollte. Ich fasse das zusammen in ein paar Thesen. Also Musikunterricht hat die Aufgabe, die auditive Wahrnehmung zu sensibilisieren. Alles, was Sie mit dem Ohr machen können, und das ist ganz viel. Sich dessen bewusst zu werden, aber das auch zu schulen und da sensibel zu werden. Musikunterricht hat natürlich auch die Aufgabe, musikbezogene Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln. Fertigkeiten liegen vor allem im Bereich des Musikmachens, auch im Umgang mit der Stimme, aber auch so, was wir gerade gemacht haben, rhythmisch zu agieren und dann aber auch nach und nach Zeichen kennenzulernen, aber erst nach dem Sound. Neue musikalische Erfahrungsräume zu öffnen. Nicht alle Kinder haben die Möglichkeit, diesen Reichtum an Musik kennenzulernen. Deswegen ganz, ganz wichtig, beschränken Sie sich nicht in Ihrem Unterricht auf Rolf Zukowski einerseits und was weiß ich, im Popmusikbereich, was ist denn da jetzt in, Tote Hosen nicht mehr, irgendwelchen anderen Kram, den Kinder sowieso hören, sondern versuchen Sie auch Musik zu finden, die weiter weg ist, mal Jazz zu nehmen, Avantgarde-Musik, Mozart, was weiß ich, türkische Musik, afrikanische Musik. Also da Erfahrungsräume zu öffnen im Umgang mit der Musik, sind Grundschulkinder eigentlich offen dafür. Also wenn man dazu malt, wenn man sich dazu bewegt oder so, da besteht die Möglichkeit, dass sie es einfach mal kennenlernen. Und diese Möglichkeit haben viele Kinder sonst nicht. Und das ist auch unsere Aufgabe und das ist auch eine Aufgabe von Bildung. Ja, und das Letzte, musikbezogene Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. In dem Bereich habe ich jetzt ganz ausgespart, aber sowas wie Musik erfinden, komponieren, auch das gehört in den Bereich. Da braucht man natürlich als Lehrkraft auch schon bestimmte Kompetenzen. Das ist auch in einem Bereich, der vielleicht Sie schon überfordert als Fachfremdunterrichtende. Aber auch mit Geräuschen kann man da eine ganze Menge erreichen schon. Ja, also ein Plädoyer für Sie, die fachfremd unterrichten müssen. Erstmal Spaß daran zu gewinnen, sich was zuzutrauen. Fortbildung und Weiterbildung in dem Bereich anzunehmen, denn Sie werden erleben, dass Sie Schüler auch in schwierigen Situationen durch ein Lied, durch solche Aktionen ganz schnell auch wieder kriegen, dass sie sich wieder konzentrieren können, dass Sie aber auch die Möglichkeit bekommen, sich auszudrücken und diesen ganzen Bereich der sowohl ästhetischen Wahrnehmung als auch der ästhetischen Erfahrung, dass Sie den auch in dem Bereich ganz früh für Kinder schon öffnen und zugänglich machen. Gut, dazu gäbe es jetzt theoretisch ganz viel zu sagen. Das überlasse ich dann aber Herrn Brenner, das auch einzuordnen in den Gesamtkontext der ästhetischen Bildung. Ich hoffe, Sie haben ein paar Vorstellungen bekommen und ich hoffe, Sie haben auch Lust dazu, das in der Schule zu machen. Danke.
Ja, ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Frau Kehess für diese, fand ich sehr komprimierten und prägnanten und handlungsorientierten Einblick in musikpädagogische Praxis, den ich die alle von Ihnen und uns angeht. Und wie gesagt, empfehlen Sie das ruhig Ihren Kommilitoninnen, die jetzt gerade nicht präsent waren. Im Netz wird es auch hinterlegt werden. Und ja, in 10 Minuten geht es weiter mit der Übung. Danke nochmal.